Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von allen ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Lukas 2, 1 bis 14. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir beten miteinander. Lieber Jesus, an diesem Nachmittag und Abend dreht sich noch einmal mehr alles nur um dich. Dich, der du in unserer Mitte bist, du ewiger Sohn des allmächtigen Gottes, des Vaters, Anfang und Ende, Geheimnis Gottes und Fleisch gewordenes Wort. Alle unsere Worte können dich ja doch nicht fassen. Und doch dürfen wir dich bei diesem Namen rufen und wissen: Du bist unser Herr Jesus Christus, du bist gegenwärtig, du bist lebendig, du bist mitten unter uns. Und wir danken dir dafür, dass wir mit den Engeln, mit den Hirten, mit allen, die dich gesehen haben, die dich kennen, dich so ehren und anbeten dürfen. Du bist hineingekommen in diese Welt, in diese Verlorenheit, in diese Dunkelheit, in all das, was uns täglich umgibt. Bist hineingekommen auch in unser Leben, um uns zu suchen und zu finden. Was für ein Geschenk, dass du uns kennst, jeden von uns siehst, unser Leben, unsere Wege, unsere Gedanken und Sinne, auch unseren Lob und unseren Dank. Du kennst auch unsere Lasten und unsere Schwachheit. Wir ehren dich und wir beten dich an. Herrscher der Ewigkeit, König der Zeit, Schöpfer des Weltenalls, Licht ist dein Kleid. Du, den kein sterblich Aug je noch gesehen, Hör unseren Lobgesang, hör unser Flehen. Und nun sehen wir auf dich, hören auf dich, warten auf dich und geben dir alle Ehre. Amen.
Um die Engel soll es gehen. Und deswegen haben wir jetzt direkt vor der Predigt ein Engellied gesungen. Tja, und hintenher kriegen sie es gerade nochmal. Damit sie das wirklich wenigstens das nicht vergessen. Es ging um die Engel und es ging um diesen Satz, Gloria, Ehre diesem Gott. Um die Engel soll es gehen, aber eigentlich gar nicht so sehr um die Engel als Personengruppe. Denn wenn es um die Engel ginge und um das, was diese Personengruppe ausmacht, müssten wir sagen, uns fehlen wahnsinnig viele Informationen. Wir wüssten natürlich gern, wo die genau standen, wie viele es waren, wie die aussahen, ob die auf einer Tribüne standen, in welcher Tonart die gesungen haben, ob das mit Wiederholungen war, vierstimmiger Satz, mit Instrumenten, ohne, es fehlt alles. Es fehlt alles. Wie lange das gedauert hat, fehlt alles. Und spätestens da entdecken wir, dass bei allem Besonderen der Engel, tatsächlich die Engel an sich gar nicht das Entscheidende sind. Sondern das, worauf es tatsächlich ankommt, ist nicht, dass die da waren. Das ist schon mal gut. Sondern das, was die gesagt haben. Das ist es. Wenn Sie ein ganz klein bisschen Zeit haben in den nächsten Tagen, dann lade ich Sie wirklich ein, schlagen Sie noch einmal diesen Text auf aus dem Neuen Testament in der Bibel, das Lukas-Evangelium, dort im zweiten Kapitel, die ersten 20 Verse. Das ist diese traditionell uns bekannte und zum größten Teil auch jetzt gerade gelesene Weihnachtsgeschichte. Und wir sind ja nicht die Ersten, die das lesen. Seit 2000 Jahren hören und lesen Millionen und Abermillionen von Menschen diesen Text. Und auch richtig kluge Köpfe, Literaturwissenschaftler und sonstige Koryphäen. Und ich habe natürlich gleich entdeckt, dass der Lukas, der Historiker, wie er das darstellt, eine ganze Besonderheit in diesen Text hineingelegt hat. Er hat nämlich so gemacht, dass wenn Sie die Botschaft der Engel, das, was gesagt worden ist, rausnehmen. Also nur dieses Stück, wo die geredet haben, der eine Engel und die vielen Engel gesungen. Nur dieses kleine Stück rausnehmen, haben Sie nichts mehr. Sie haben nichts mehr. Oder wie es einer der ganz großen Theologen des letzten Jahrhunderts gesagt hat, dann bleibt alles gewöhnlich. Tatsächlich. Irre. Probieren Sie es aus. Springen Sie über die Engelpassage rüber und Sie haben nichts. Sie haben nichts. Sie haben eine Geschichte, einen Bericht. Den können Sie mit fast allem füllen. Und das ist eigentlich die erste große Erkenntnis, die man braucht für Weihnachten. Wenn mir das, was Weihnachten bedeutet, nicht gesagt wird, habe ich nichts. Und wenn ich nichts habe, dann fange ich an, natürlich das Nichts mit mir zu füllen. Und dann kommt das, was wir modern ein Narrativ nennen. Dann baue ich mein Narrativ in die Grundgeschichte ein. Und das machen wir seit 2000 Jahren. Und da haben Sie natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Vater, Mutter, Kind. Ach, da gibt es natürlich Spielwiesen ohne Ende. Das haben wir hingekriegt in den letzten paar Jahrhunderten, da unterschiedliche Narrative zu implementieren, anzudocken, zu gucken, wie die passen. Es ist gemütlich, es ist Familie, es ist Zusammenhalt, in Not, in Schwierigkeiten, Nacht und Dunkel, Flucht, Einigkeiten, gesellschaftlichen Verbindungen, Frieden, der wichtig ist. Ach, da können Sie alle Themen reinpacken, so ziemlich alles. Ich habe nur so ein paar jetzt erzählt. Ich weiß nicht, welches Narrativ Sie so mit sich herumtragen, wenn Sie an Weihnachten denken. Vielleicht sagen Sie auch, ja, ich versuche möglichst an allen Narrativen vorbeizukommen. Man hat mich irgendwie hier reingeschleppt in diesen Gottesdienst, ich werde es überleben. Werden Sie? Eine halbe Stunde ist alles vorbei. Aber was für ein Narrativ haben Sie denn dann manchmal? Ist man dann ohne diese Botschaft, bleibt man ziemlich leer zurück. Man bleibt auch vielleicht enttäuscht oder unberührt zurück oder hochnäsig. Weil man hat es begriffen, erfasst und sonst wie irgendwie hingekriegt. Und ich möchte Ihnen gerne das deutlich machen, dass der Weihnachtszugangscode ist tatsächlich, dass da was gesagt wurde. Und das Wichtige ist, es wurde nicht von Menschen gesagt, sondern, jetzt kommen Sie, von Engeln und damit von Boten Gottes und damit von Gott selber. Gott interpretiert. Gott füllt das Narrativ. Er sagt, wie es zu verstehen ist. Und darf ich Ihnen das so sagen, wenn Sie ihm nicht zuhören, dann kriegen Sie keinen Zugang zum Weihnachtsfest. Dann kriegen Sie nicht nur keinen Zugang zum Weihnachtsfest, wenn Sie ihm nicht zuhören, kriegen Sie überhaupt keinen Zugang zu ihm. Man kann es ganz streng formulieren, Zugang zu Gott gibt's durch das Hören. Man muss, in Anführungszeichen, ihm zuhören. Sonst kommt das Ding nicht an. Sonst bleiben wir immer in unserer kleinen Welt, in unserer kleinen, geschlossenen Gruppe mit all dem, was dazugehört. Und dann können wir alles Mögliche, nette, schöne, harmlose oder was auch immer, in das Fest reinfüllen. Aber wir spüren, das ist es nicht. Und wundern uns dann, dass um uns herum andere Menschen vielleicht einen unmittelbaren Zugang zu haben scheinen zu diesem Fest und zu dem, was da sich ereignet hat. Und wir fragen uns, was ist bei denen anders? Haben die ein Religionsgen? Ticken die nicht richtig? Was ist da abgelaufen? Das ist ganz elementar. Die haben zugehört. Hören ist der Schlüssel. Verrückt. Hören ist der Schlüssel. Hören ist der Schlüssel, den man braucht, um tatsächlich nicht nur dem Weihnachtsfest an sich, sondern auch dem Glauben zu begegnen. Gott zuhören ist der Code. So geht's, so funktioniert's. Und deswegen ist die Mitte von der Weihnachtsgeschichte, damit sie nicht gewöhnlich bleibt, ein Wort, eine Botschaft. Sie können nur die 20 Verse einteilen in drei Gruppen. Erste Gruppe ohne Worte, zweite Wortgruppe das Wort, dritte Gruppe, Folgen vom Wort. Ganz elementar, lesen Sie es nach. Da brauchen Sie gar kein literaturwissenschaftliches Studium für. Das kriegen Sie ganz selber hin, wenn Sie 20 Verse lesen. Begreifen Sie, ohne das Wort bleibt das Fest gewöhnlich. Und deswegen natürlich ganz klar, das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber das ist quasi die Basis für die paar Sätze, die ich dann noch sagen möchte, ist, bitte hören Sie ihm zu. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, hören Sie Gott zu. Sie hören ja allen möglichen Leuten zu, vor allem sich selbst. Aber hören Sie bitte, 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 hören Sie ihm zu. Das ist eine ganz andere Autorität, eine ganz andere Klasse. Wenn Gott, der allmächtige Gott, wenn der zu uns das entscheidende Weihnachtswort zu sagen hat. Ja, nun sagen Sie, klar, das wäre es natürlich, wenn jetzt statt dem Schäfer da vorne der Engelchor käme. Wenn ein bisschen mehr Action wäre, wenn mal hier der Himmel aufginge. Ich muss Sie vertrösten, der gebraucht leider auch nur sehr elementare, sehr nüchterne Vermittlungseinheiten. Sie müssen sich heute Abend damit zufrieden geben, dass außer mir niemand vorbeikommen wird. Die Engel sind da, keine Sorge, aber ich habe sie nicht bestellt, sichtbar zu werden. Aber hören können Sie ihn. Was kriegen Sie denn zu hören? Ja, tatsächlich, Sie kriegen zuallererst eine Botschaft. Eine Botschaft, eine Message ist mehr als eine Info. Eine Info, oh, eine Nachricht. Wie viele Infos, Nachrichten, wie viele Wortdateien kriegen Sie pro Tag, pro Woche? Wahnsinn! Und die wenigsten sind wirklich Sie selber betreffende Botschaft, eine Message. Das ist das, was Sie betrifft und Sie auch berührt. Und was ist das, was in diesem Text uns entgegenkommt? Was ist denn die Botschaft, die uns berühren soll? Dass tatsächlich überraschenderweise der lebendige Gott uns normalen, sterblichen Menschen in diesem Text ganz, ganz nahe kommt. Das waren ja gestandene Männer, die da in der Nacht da ihre Wache gehalten haben. Es war kein Kindergarten. Aber sie haben plötzlich was gemerkt, diese Persönlichkeit, was gemerkt davon, dass der Raum zwischen Himmel und Erde, dass der dünner wird, dass da die Grenzen sich verfließen und dass Gott selber ihr Leben berührt. Das ist eine ganz, ganz andere Liga als alles andere, was sie in ihrem Leben sonst so haben können. Gott selbst, der sie geschaffen hat, der uns geschaffen hat, kommt ganz nah. Und wenn Gott normalerweise ganz nahe kommt, löst das bei Menschen, auch bei denen damals, an der Sichtbarwerdung dieser Engelwelten, ein Erschrecken aus, ein Tremendum, ein Erschrecken vor dem, was da passiert. Da auch. Und es wird das erste Wort des Boten Gottes ist, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Hätte auch anders sein können. Es gibt es anders. Es gibt es auch gerne andersrum. Fürchtet euch, gibt es auch. Auch aus dem Mund eines Engels, im letzten Buch der Bibel. Aber hier heißt es, fürchtet euch nicht. Gott kommt und der Anlass seines Kommens ist, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Denn tatsächlich, was er hier sagt, ist Anlass für eine Megafreude. So steht es in der griechischen Sprache. Lukas liebt die Megafreude. Bei dem wird nicht nur ein bisschen gefreut, der kann also nicht aus Nordeuropa stammen, sondern der hat sich ganz anders gefreut, der hat sich mega gefreut. Bei ihm ist immer mega, viel Freude, große Freude, starke Freude. Ich verkünde euch die Megafreude, sagt der Engel. Die Megafreude, die kommt, ist, dass sie heißt, euch ist heute der Heiland geboren und euch wird das widerfahren. Dieses Wörtchen euch, was dann ein Dativ darstellt, für alle, die die Sprache lieben, ist ein ganz komischer Dativ. Es ist der Dativ Commodi, der Dativ des Vorteils. Ich finde ihn stark, weil es ist im Grunde genommen auf Deutsch, würde man vielleicht sagen, der Egoismus-Dativ. Also, wer hat was davon? Wer hat den Vorteil? Wer profitiert davon? Euch, ihr, zweimal, ihr. Also, Gott kommt zu uns. Gott kommt und sagt, keine Angst, große Freude, ihr seid Profiteure. Wovon? Wovon? Euch ist, und jetzt kommt dieses Wort, der Heiland geboren. Wer letzten Sonntag hier im Gottesdienst war, der hat schon mitbekommen, ein ganz altes Wort, was in der deutschen Sprache entstanden ist, in einer Versuch des Übersetzung des, was da in der griechischen Sprache steht. Euch ist heute der Retter geboren, steht da, der Heiland. Und der Retter, das ist natürlich die Zentralfunktion von Jesus. Und wenn Sie dieses Wort hören, dann merken Sie, dass es beim christlichen Glauben, dass es beim Weihnachtsfest, dass es bei dem, was wir diesen Tagen feiern, nicht um eine Kleinigkeit geht, um eine Nebensächlichkeit, um irgendetwas, was innerweltlich interessant und hilfreich und nett und schön wäre. Gibt's ja vieles. Es geht um was ganz, 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 ganz Zentrales. Es geht um viel mehr als nur die paar Jahre und Jahrzehnte Ihrer irdischen Existenz. Es geht darum, wo sie ihre Zukunft verbringen. Es geht um den Himmel. Aus der Perspektive christlichen Glaubens ist jeder Mensch, jedes Geschöpf Gottes, von ihm bestimmt, die Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott, zu leben. Und tatsächlich, diese Bestimmung, die haben wir verloren. Unser Leben, das wir gelebt haben, genügt in keiner Weise den Ansprüchen, den Einstiegsmöglichkeiten in die Welt Gottes. Vielen ist das bewusst. Manche ahnen es, einige verdrängen es und trotzdem ist es Fakt. Wir haben keine Chance, Keiner von uns hat eine Chance, in den Himmel zu kommen. Keiner. Wir bleiben alle auf der Seite, wir bleiben alle zurück mit unserer Schuld. Wir marschieren auf den Tag des Gerichtes zu. Wir kriegen unser Urteil. Wir fliegen raus. Wir kommen nicht an. Die drei großen Kategorien, Sünde, Tod und Teufel, die sind bestimmend. Und jetzt schickt er den Retter. Er schickt Jesus. Und dieser Retter ist die zentrale Figur christlichen Glaubens. Das ist nicht einfach ein Stück weit Lebensverbesserer, Tippgeber, Impulssender. Sondern dieser Jesus, den wir feiern in diesen Tagen, ist der, der in seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha alles getan hat, damit meine Schuld vergeben ist und die Tür in den Himmel weit, weit aufgeht. Ich bekomme an Weihnachten den Retter. Und wer in den Vorbereitungen war dafür diese Ansprache jetzt heute Nachmittag, heute Abend, erreicht uns auf der Höhe ein Brief aus einem Gefängnis. Und der Gefangene schreibt, ich wende mich an euch hier aus der JVA, ich überspringe ganz, ganz viel. Und dann schreibt er, da ich jetzt wirklich an einem wirklich dunklen und hoffnungslosen Ort sein muss, bin ich doch jeden Tag voller Freude, voller Zuversicht und voller Hoffnung. Und man fragt sich, wodurch? Weil diese Person, die diesen Brief geschrieben hat, Jesus kennt. Ja, er schreibt, ich sitze zurecht hier. Und gleichzeitig ist mitten in diesem Gefängnis es ganz, ganz hell geworden. Verstehen Sie, das ist ja nur ein irdisches Urteil, nur eine irdische Strafe, nur ein irdisches Gegrenztheit. Aber dieses Gefängnis, das ist unsere ewige Lage. Und deswegen ist das so entscheidend zu begreifen. was an Weihnachten passiert ist. Nein, das ist keine Flüchtlingsgeschichte. Nein, das ist keine Nostalgiegeschichte. Nein, da geht es auch nicht um Wohlfühlen und friedliches Zusammensein. Alles schön, verstehen Sie mich doch nicht falsch. Es geht um viel, 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 viel mehr. Sie dürfen in den Himmel. Sie kriegen einen Retter. Sie haben mehr als nur ein paar Jahre, Jahrzehnte. Sie alle werden mit mir über kurz oder lang aussteigen aus dieser Erde. Dann werden die Belange dieses Universums so dermaßen nebensächlich sein. Aber das wird ihr Glück sein. Dass sie wissen, Jesus, der Retter, ist da. Und Jesus, der Retter, ist mein Retter. An Weihnachten bekomme ich eine Botschaft, die mich betrifft. Jesus, der Retter. Das ist eine. Das andere ist, an Weihnachten bekomme ich ein Zeichen. Ich bekomme ein Zeichen. Es ist ja eigenartig, dass hier dieser Engel sagt, ihr habt ein ganz bestimmtes Zeichen, das Kind wird in der Krippe liegen und so weiter. Das haben Sie jetzt gehört, Sie kennen das ja. Und natürlich rein äußerlich ist es erstmal eine Chance, in diesem Umfeld von Bethlehem diesen Ort zu identifizieren, wo an einem ungewöhnlichen Ort, siehe Krippe und Stall, ein Neugeborenes liegt. Das ist aber ganz äußerlich. So viele Neugeborene gab es jetzt in diesem Dorf auch nicht. Meine Güte, da ist ja Langensteinbach eine Metropole gegen Bethlehem. Ja, und die Anzahl der Neugeborenen heute Abend in Langensteinbach wird sich auch in Grenzen halten. Und in Bethlehem damals noch viel, viel mehr. Und dann noch ein Kind in der Krippe, in einem Stall. Also das war ganz ein, das gab es nur einmal. Also es findet eine äußerliche Identifikation statt. Aber es ist nur ein äußerliches Zeichen. Es ist ja ein inneres Zeichen. Es ist ein Zeichen für unglaubliche Armut, für bescheuerte Umstände. Keiner will das für sein Kind, damals nicht und heute nicht, dass ich eine Futterkrippe da reinlegen muss. Idealisieren wir das doch nicht, das ist doch bescheuert, was da abläuft. Und nicht kuschelig und nett, es ist eine Notlage. Und dieses Bild für Armut, für Erniedrigung, das soll ausgedrückt werden, dieses Zeichen. Der christliche Glaube hat ein ganz komisches Zeichen. Krippe. Komisches Zeichen. Kreuz, verrücktes Zeichen. Leeres Grab, noch verrückteres Zeichen. Drei komische Zeichen. Aber jetzt bleib beim ersten, bleib bei der Krippe. Und natürlich das Kind, was da drin liegt, sagen wir, das Kind, ja, wie es halt so ist bei Neugeborenen, die können nichts dafür, für die Umstände. Die können jetzt wirklich nichts dafür. Und dann stocken wir kurz und denken, stopp, das ist das einzige Kind, was dafür was kann. Verstehen Sie mich? Sie, ich, wir wurden nicht gefragt, ob wir leben wollen. Niemand hat Sie vorgefragt. Leben ist Ihnen gegeben. Das macht, wie man es kapiert, demütig. Leben ist etwas von Gott. Dass Sie sind, dass ich bin, es ist mir gegeben. Aber der da, der eine, das war der einzige Mensch, der jemals gefragt wurde, willst du? Es gibt so eine dieser Weihnachtsgeschichten, die in den letzten Tagen das so mein Leben touchiert haben, wo ein Vater seinem Kind versucht zu erklären, während des Weihnachtsbaums schmücken, wie Weihnachten entstanden ist. Und er findet eine eigenartige Geschichte. Alle, die die Bibel kennen, jetzt kurz ein bisschen weghören, aber den Sinn verstehen. Also er sagt, irgendwann mal war Gott überzeugt, er muss jetzt einen Rettungsplan durchziehen. Hat er den ganzen Himmel zusammengerufen und hat im ganzen Himmel allen Engeln, allen, die da waren, standen parat, wenn Gott der Allmächtige ruft, hat ihnen den Plan kundgetan und die Frage allen gestellt, wer will mithelfen, dass dieser Plan geschieht. Und alle melden sich. Hunderte Millionen von Engeln sind begeistert, Allmächtige Gott hat einen Plan zur Rettung der Menschheit. Und dann sagt ihn Gott, und das bedeutet allerdings, dass ihr die Herrlichkeit des Himmels verlassen müsstet. Dann sind schon mal erst 200 Millionen sind gegangen. Ein paar Harte waren noch da, sagten, nein, wir stehen dazu, wir bleiben dabei. Wenn Gott das so will, dann soll das so sein, dann machen wir da mit. Und sie ahnen schon, wie es weitergeht. Sie ahnen es, oder? Und ihr müsst übrigens Mensch werden. Wir! Diese Wesen, diese wunderschönen, herrlichen, geschaffenen Wesen Gottes in der Gegenwart Gottes und dann so ein paar Pfund Mensch. Aber wieder 100 Millionen weg. Und dann, wenn ihr dann Mensch seid, dann eben nicht irgendwo in Jerusalem auf irgendeinem kleinen Königsthron, sondern übrigens Bethlehem, Krippe, Stall. Und dann wurde es richtig einsam. Am Ende standen noch zwei da. Der Vater und der und der Sohn. Willst du? Gehst du? Machst du das? Ja. Ja, ich mach das. Ich mach das, Vater, aus zwei Gründen. Ich mach das aus zwei Gründen, Vater. Ich mach das, weil ich dich, Vater, unendlich lieb habe. Und weil du und ich, weil wir diese Menschen so sehr lieb haben. Und deswegen liegt er da drin. Und seitdem gibt es dieses Zeichen, dieses irre Zeichen an einer Krippe. Ein Zeichen, was nichts anderes sagt, was ihnen nichts anderes sagt an diesem Weihnachtsfest, als dass der allmächtige Gott, der ihnen das Leben geschenkt hat und der die Ewigkeit mit ihnen verbringen will, dass er ihnen das sagt: Ich hab dich lieb, ich hab dich unendlich lieb. Sie kriegen die Botschaft, ja, Jesus der Retter. Sie kriegen ein Zeichen, ja, Jesus und seine Liebe. Und sie kriegen einen Chor. Das ist für uns so selbstverständlich. Seit 2000 Jahren wissen wir von diesem Chor. Aber als sie aufgetreten sind, sah das gar nicht nach Chor aus. Das sah gar nicht gut aus. Es gibt ja ganz andere Bibelstellen. Wenn der Himmel aufgeht und Engel aufgehen, da kommen immer ganz andere Sachen heraus als Gloria in excelsis Deo. Normalerweise sind mich die aufgetreten sind, für Militäreinsätze zuständig und ich für Kantaten. Und sie ahnen ein klein ganz wenig, wenn die auftreten, von denen hier die Rede ist, die himmlischen Heerscharen, das ist kein UN-Blauhelm-Einsatz. Das ist auch nicht irgendwie ein Militäreinsatz menschlicher Art. Das kriegen sie auch nicht in Science-Fiction-Filmen nicht mal hin. Das ist wirklich eine ganz andere Kategorie, wenn Gott seine Militäreinheiten schickt. Dann ist Schluss mit lustig. Und jetzt steht da ein Riesenchor, vollgerüstet mit seiner himmlischen Kraft und Autorität, bereit zu jedem Einsatz, den der Allmächtige gibt. Und Gott sagt, heute wird gesungen. Wahnsinn. Heute wird gesungen. Was haben wir denn zu singen? Ihr habt die Zukunft zu proklamieren. Ihr habt deutlich zu machen, mit dem, was da passiert ist, mit den paar Pfund Mensch, in denen mein Sohn auf diese Welt kam, hat diese Welt eine Zukunft. Jetzt hat diese Welt eine Zukunft. Nicht so, wie wir es in Deutschland haben, wir kriegen das nicht hin. Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist so ein bisschen, oh schön wär's wenn, oder ja, das ist viel zu schwach. Sie müssen dann Indikativ setzen. Ehre ist Gott. Friede ist, das sind Setzungen der Zukunft Gottes. Wem gilt das denn? Und jetzt ganz kurz zum Schluss. Es gilt den Menschen des Wohlgefallens. Ich kann es nur ganz kurz Ihnen sagen, es sind nicht die netten Menschen, das meinen manche. Also wenn ich mich ordentlich benehme, dann gefällt ihm das. Und dann darf ich so einer sein, der Mensch seines Wohl. Bitte. Ich will Sie nicht beleidigen, aber bitte seien wir doch nicht so naiv. Gucken Sie einmal in die letzte Woche und dann ist Schluss mit Wohlgefallen, oder? Bei vielen reicht nur der letzte halbe Tag. Dass Sie wissen, an dem, was ich bin, was ich sage, was ich denke, was ich fühle, da hat doch Gott sein Wohlgefallen nicht dran. Was ist es denn dann? Es ist die Grundsatzaussage, dass Gott an Menschen wohlgefallen hat. Das ist das Erste. Tatsächlich. Können wir nicht verstehen. Grundsätzlich hat Gott an Menschen wohlgefallen. Gott liebt Menschen ohne Ausnahme. Der Mensch des Wohlgefallens ist der auch der Berufene, der herausgerufene, der mit Glauben beschenkte Mensch. Der Mensch des Wohlgefallens ist der das gehört und für sich angenommen hat, zum Glauben gekommen ist. Der Mensch des Wohlgefallens ist der in seinem Leben Tag für Tag jetzt mit diesem Gott unterwegs ist. Wie würden Sie Ihre Wohlgefallenspositionierung beschreiben? Also, ich bin Gott unendlich dankbar, dass er an mir gefallen hat, weil ich einer von seinen Menschen bin. Und dass er mir Glauben geschenkt hat, dass ich Glauben annehmen durfte. Und dass ich auch heute an diesem Tag mit ihm leben konnte und leben darf. Ich bekomme tatsächlich mit diesem Jesus die Zukunft geschenkt. Jetzt habe ich Zukunft. Das ist die Zukunft. Ehre in der Höhe, Friede auf Erden. Das ist die Zukunft. Da wird noch manches durcheinander gehen, da wird noch manche Schwierigkeiten, manches Übles auch passieren, aber das ist die Zukunft. Seit Weihnachten hat diese Welt eine Zukunft. So, und jetzt können Sie feiern. Jetzt können Sie feiern. Hören Sie ihm zu. Haben das Entscheidende zum Fest zu sagen. Durch den Engel und die Engel. Und dann feiern Sie Weihnachten, weil Sie wissen, Jesus, das ist der Retter. Jesus, das ist die Liebe. Jesus, das ist die Zukunft. Und so segne Sie Gott. Gott segne Sie zum Eigentlichen, zum Wesentlichen des Weihnachtsfestes. Amen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für dieses Fest und wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, Retter und Erlöser. Und wir danken dir für diese wunderschöne, eindeutige Botschaft, die der Engel und die Engel uns und allen Menschen gebracht haben. Wir danken dir für den Anlass der Freude. Wir danken dir für die Rettung, die in unser Leben hineingekommen ist. Wir danken dir für den Himmel. Wir danken dir für die Liebe. Wir danken dir für die Zukunft, die deinen Namen trägt. Wir geben dir an diesem Tag und an diesem Ort und rund um diesen Globus an diesem Tag die Ehre, den Lobpreis und den Dank. Und wir bitten dich, dass das, was unser Herz uns erfüllt, dass auch andere das erreicht und erfüllt. Und dass das Zuhören bei dir zu dem führt, was du willst, dass Menschen dich finden, dich annehmen und mit dir ihr Leben leben können. Dass Weihnachten wirklich Weihnachten wird. Und so bitten wir dich um deinen Segen, auch für unsere Gemeinde an diesem Ort. Wir bitten dich für die, die niedergeschlagen, die müde sind. Wir bitten dich auch für die Älteren, die nicht hier sein können. Wir bitten dich für die Kranken in unserer Gemeinde. Wir bitten dich für unser Land, wir bitten dich für unser Volk, wir bitten dich, dass dein Licht vom Evangelium hineinscheint. Wir bitten dich für deine Welt, deine Erde mit all ihrer Zerrissenheit, all ihrer Not, all ihrem Krieg. Komm du da hinein, Herr Jesus Christus. Und hab von ganzem Herzen Dank, dass dir an uns liegt, dass wir dir nicht egal sind, dass du unser Leben in alle Ewigkeit hineintreten willst. Wir beten dich darüber an. Wir genießen deine Liebe, preisen dich im Anteil haben an deiner Zukunft und geben dir, dem Retter, alle Ehre. Durch dich, Herr Jesus, kommen wir zu deinem Vater und zu unserem Vater und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.